Ja, danke für dieses lebendige Warm-up heute Morgen schon mit euch. Das hat mir jetzt richtig gut getan. Und eigentlich ist jetzt alles schon getan und wir können jetzt in die Fürbitte übergehen und heimgehen. So ermutigend war das schon. Ja, von der Großzügigkeit des Eis und von der Liebe zueinander und der Freundlichkeit. Das ist wunderbar. Das sind Früchte des Geistes, die Gott uns schenkt. Und gut, wenn unser Herz warm wird und weit wird, sind wir genau beim Thema großzügig und weitsichtig. Ich gehe mit euch heute mit dem Abraham in eine Phase seines Lebens, wo er großzügig und weitsichtig wurde. Aber zunächst mal ein Blitzlicht auf eine andere Seite von ihm, wo das Herz nicht großzügig war, sondern eng und vor allem schlitzohrig. Habt ihr schon gewusst, wer Jesus nachfolgen will, muss ein Schlitzohr sein? Kennt ihr den Satz? Nicht? Also von Abraham könnte man den so lernen. Wer Jesus nachfolgen will, muss ein Schlitzohr sein. Und zwar ganz einfach, der hat von Gott ja den Auftrag bekommen, Gott nachzufolgen. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, das ist eine Nachfolge, geh dorthin, wo Jesus dich haben will. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich segnen und durch dich sollen deine Nachkommen gesegnet werden, du sollst ein großes Volk werden und alle Völker auf Erden sollen durch dich gesegnet werden. Dazu wurde er gerufen. Und da hat er sich aufgemacht mit seiner Frau Sarah, ohne Kinder, zur Erinnerung. Jetzt ist eine Hungersnot in dem Land, wo er sich zuerst mal aufgemacht hat. Er kam ja vom Norden, wo heute Syrien ist, da oben runter gelaufen, war dann in Israel, in der Nähe von Jerusalem hat er sich auch aufgehalten als Nomade mit seinen Herden. Und dann war eine Hungersnot, weil eben wenig Regen kam und wenig Gras für seine Herden. Und dann ist er nach Ägypten runter. Und dort war der große Pharao mit seinem großen Harem. Und jetzt hat der Abraham eine hübsche Frau gehabt. War trotz dem Alter noch hübsch. Und dann hat er... Was lacht ihr jetzt? Bitte? Die sind schon recht alt aufgebrochen, habe ich nochmal nachgelesen. Die war nicht mehr so jung. Der hat seinen Neffen Lot dabei gehabt. Gell? Also der war auch schon Generationen weiter unten. Also genau, jedenfalls ist er in dieses Land gekommen mit diesem riesen Hofstaat und hat gewusst, dort der Pharao, wenn der Pharao meine schöne Frau sieht, dann will der sie in seinem Harem haben. Und dann nimmt er mir sie weg und tötet mich. Hat auf einmal Angst gekriegt um sein Leben. Und dann wurde sein Herz ganz eng. Und das, was Gott ihm zugesagt hat, das ist ganz weit in einer Schublade hinten umgerutscht in sein Köpfle. Und dann hat er gesagt, das sei seine Schwester. Das sei seine Schwester. Also, wenn man Jesus nachfolgt, muss man Schlitzohr sein, oder? Das sei seine Schwester, hat er gesagt. Und hat der Pharao doch die glatte junge, die hübsche Frau genommen in sein Harem. Und nach einer Zeit ist es dem Pharao richtig schlecht gegangen. Da hat was gestimmt, hat er rausgekriegt. Und in einem Traum ist ihm wohl Gott begegnet, wo er gesagt hat, das ist nicht die Schwester des Abraham, sondern das ist seine Frau. Und dann hat er den Abraham herzitiert und hat ihm gesagt, warum hast du mich ergelogen, du Schlitzohr? Und dann kam die ganze Sache raus und dann hat der Pharao den Abraham getötet. Nein, natürlich nicht. Ich wollte bloß wissen, ob ihr die Geschichte kennt. Ne, was hat er gemacht? Und das ist das Erstaunliche. Er hat, was? Ich bin auch ein Schlitzer. Genau, ich spiele das jetzt richtig. Ich genieße das richtig, Schlitzer zu sein. Ne? Und dann hat der Und das ist das Erstaunliche, das genießt auch der Schreiber, der das dann aufgeschrieben hat nachher. Dann schreibt er doch glatt, der Pharao schickte ihn zurück in sein Land und schenkte ihm noch zu seiner Herde dazu und Gold und Silber und alles Mögliche noch dazu und machte den Kerl noch reich, das Schlitzohr. Und das ist jetzt der Punkt, wo viele dann, wenn sie das lesen, sagen, so barmherzig und gnädig ist Gott. Gut, dass man so einen Gott hat, wenn man mal eng wird, wenn man mal Angst kriegt, wenn man mal nicht Gott gehorchen, dann fängt er ja immer mit uns neu an. Punkt. Da nickst du genau. Das kennen wir alles und das ist auch gut. Gott in seiner Gnade ist größer als unsere Schuld. Das ist ein wichtiger Satz. Punkt. Jetzt kommt aber dazu dieser andere Satz und der ist mir eingefallen und der gehört zu unserem Thema Hoffnung. Aus Epheser machen wir mal ganz parallel Bibelstudium Neues Testament. Epheser 1, Vers 18, was steht da? Kennt ihr alle. Das ist eine ganz wichtige Beschreibung unserer Identität als Christen und unserer Berufung als Christen. Epheserbrief, 1. Kapitel. Und da heißt es im 18. Vers, er mache euer Herz weitsichtig und einsichtig, denn ihr sollt erkennen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Das heißt, in diesem Vers, mit dem, was Gott dem Abraham geschenkt hat, dieses Riesengeschenk, vergleichbar mit der Gnade, die Jesus uns geschenkt hat, dass er mit uns neu anfängt, das ist ein Geschenk, das eingehüllt ist in unsere Berufung, mit neigelegt ist in unsere Berufung. Und das sollen wir auspacken, erkennen und darin leben. Also, ihr sollt erkennen in unserem Herzen, was für ein Geschenk das ist, damit wir darin leben. Das heißt, es genügt, es wäre nur die halbe Miete, wenn wir sagen würden, jetzt habe ich wieder Mist gebaut, jetzt bin ich wieder schuldig geworden, aber Gott ist ja gnädig. Die zweite Seite ist die, dass wir unsere Berufung entsprechend leben. Dass wir das als Chance sehen, dass unser Herz und unsere Einstellung sich so verwandelt, dass wir auch anders handeln. Dass wir Menschen werden, die reife Persönlichkeit haben und die reif handeln und nicht schlitzohrig und engherzig und angstvoll wie der Abraham. Und das ist jetzt das Spannende, ob Abraham erkennt, was Gott ihm da geschenkt hat, das ist dazu da, dass ich innerlich wachse und reife. Das macht Hoffnung, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Und das ist jetzt spannend. Da müssen wir jetzt heute, wollen wir heute drauf gucken, ob der Abraham gewachsen ist. Und das ist die Geschichte, die jetzt heute kommt, nach dieser Geschichte mit dem Schlitzohr. Nach dem Schlitzohr und der voller Angst handelt und seine Frau als Schwester ausgibt, den Pharao in Bedrängnis bringt und seine Verheißung dahinten lässt und vergisst und nimmer entsprechend der Verheißung handelt und lebt. Dieser Abraham kommt jetzt wieder zurück in dieses Land, wo er zuerst war, bei Jerusalem, und er weidet dort mit seinem Neffen Lot. Sind sie im Weide, auf einmal hören sie Mordsgeschrei. Da streitet die Hirte vom Lot und vom Abraham miteinander um Wasser. Und das ist das Zentrale dort. Meins ist übrigens leer, das ist schlecht. Der Brunnen, bitte füll bitte ein bisschen Wasser, danke. Und die streitet drum ums Wasser. Das, den Brunnen, den haben wir zuerst gehabt. Und wenn euer Brunnen schon fast leer ist, dann grabt ihr einen eigenen. Von unserem Brunnen kriegt ihr nichts. Aber wir können doch jetzt etwas den Brunnen graben. Unser Vieh braucht doch jetzt schon Wasser. Hauet ab! Und so haben die miteinander gestritten. So richtig auf Schwäbisch. So richtig deftig. Und das haben Abraham und Lot gehört. Und jetzt war die Herausforderung von diesem Abraham. Wie handelt er jetzt? Wie verhält er sich jetzt? Das Schlitzohr, das vorher voller Angst seine Frau als Schwester ausgegeben hat, wie verhält er sich jetzt in diesem Konflikt? Was denkt er da? Und die Geschichte ist eigentlich ein Lehrstück dafür, dass da etwas sich verändert hat. Dass er durch dieses reich beschenkt werden von Gott mit Gold und alles von dem Pharao und dass Gott mit ihm neu angefangen hat, dass sein Herz da was neigefallen ist, jetzt muss ich nimmer aus der Angst handeln. Jetzt kann ich großzügig werden. Jetzt ist die Chance, um das zu üben. Das muss in seinem Herzen passiert sein. Da muss so ein Change passiert sein, dass er zumindest bereit war. Und deshalb heißt es hier, er hat den Lot zu sich gerufen und hat gesagt, du Lot, jetzt muss ich in meinem Skript gucken, da ist nämlich schön aufgeschrieben. Du Lot, jetzt lasst uns miteinander schwätzen. Und in diesem Gespräch sind drei Haltungen einer reifen Persönlichkeit für mich deutlich geworden. Also im Klammern, warum ich heute von reifer Persönlichkeit spreche, das habe ich eigentlich selten gemacht. Ich lese gerade ein wunderschönes Buch von einem Schweizer Berater, Seelsorger und Theologe. Das heißt Die Kunst des reifen Handelns. Und es ist ein wunderbares Buch, wenn ich, soweit ich jetzt schon bin, inspiriert mich sehr. Und deshalb habe ich das da ein bisschen eingebaut. Also drei Haltungen und Merkmale entdecke ich hier bei Abraham für eine reife Persönlichkeit. Das erste, er sagt zu ihm, zum Lot, du Lot, zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben, auch nicht zwischen unseren Hirten. Das heißt, er lässt den Streit nicht schwelen. Er geht ihn direkt an, er ist mutig. Er hat keine Angst vor einer Auseinandersetzung. Und das ist ein Merkmal einer reifen Persönlichkeit, dass sie keine Angst hat, in eine Auseinandersetzung oder in einen Streit reinzugehen. Auch nicht den Streit unter der Teppich kehren, nachgeben, halt geschwind noch besser dann nachgeben, indem man versucht, dem anderen irgendwie nett zu beeinflussen, dass er doch jetzt so böse mit mir ist. So, das ist, nennt man Manipulation. Den anderen durch eine, also Freundlichkeit hat die Ursula vorher als positiv, als offenes gezeigt. Es gibt aber auch Freundlichkeit, wo ich dem anderen versuche, wohin zu bringen, damit er et so gegen mich handelt. Und das ist Manipulation. Eine reife Persönlichkeit ist die, die sagt wie Abraham hier, komm Lot, lass uns mal zusammensetzen. Da stimmt was nicht zwischen uns. Ich merke gerade, da ist was nicht in Ordnung. Lass uns mal drüber reden. Das ist eine reife Persönlichkeit. Die geht im Streit nicht aus dem Weg. Sie versucht, ihn anzugucken und dann mit dem anderen zu sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann im Streit meine Seite angucken, was mein Anteil ist, weil eben Jesus mich gnädig anschaut. Ich muss keine Angst haben, dass ich mein Gesicht verliere vom anderen in einem Streit oder in einer Klärung von einem Streit, weil Jesus mich gnädig ansieht. Er sagt Ja zu mir. Und mit diesem Ja können wir alle Streite der Welt angehen. Brauchen wir keine Angst haben, dass wir in einem Streit unterliegen, dass der andere vielleicht doch dann nachher unversöhnt mit mir weggeht. Ich brauche keine Angst haben, den anderen zu verlieren, weil ich bei Gott bejaht bin. Dieses Geschenk gibt uns eine ungeheure Freiheit und einen ungeheuren Mut, in Streit reinzugehen, Konflikte anzugehen und zu lösen. Das ist das Erste von einer reifen Persönlichkeit. Dieses Herz, das in Gott verwurzelt ist und deshalb einen Streit angehen kann. Und auch immer wieder neu mal, wenn er sich gleich löst, immer wieder neu auch angeht. Also, dieses Mal hat bei Abraham nicht die Angst regiert. Halleluja, er ist gewachsen. Er macht sich nicht klein und lässt sich nicht klein machen. Das Zweite, was ich in seiner Antwort noch finde, ist, er sagt dann, nachdem er sagt, soll kein Streit zwischen uns sein, wir sind doch verwandt. Wir sind doch verwandt. Ich möchte es mal nicht bloß auf seine Verwandtschaft, Blutsverwandtschaft sehen, sondern auch als auf die, dass Gott sagt, ihr alle seid meine Kinder. Und zwar Christen und Nicht-Christen. Das müssen wir uns auch mal auf der Zunge immer wieder zergehen lassen. Die drei Kerle, die da an der Tür standen bei der Ursula, das sind auch Gottes Kinder. Ob sie jetzt schon Christus sich zugewandt haben oder noch nicht, Gott hat sie alle geschaffen und es sind alles Geschöpfe von ihm. Und er ist der Vater aller Vaterschaft, heißt es mal. Und deshalb, Abraham sagt hier, wir sind verwandt. Er sieht die Beziehungen, in denen wir stehen, bevor er handelt. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Geschenk in unserer Zeit, wo jeder gerade versucht, sein Ding zu machen. Abraham first, mit diesem Titel. Gell? Abraham first, das könnte es ja sein. Nein, das Gegenprogramm Gottes ist unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaft first. Das heißt, wir haben natürlich einen Auftrag, unsere Familie zu versorgen. Wir haben einen Auftrag, für unsere Gesundheit zu sorgen als Einzelne. Aber dieses Einzelne, der Einzelne, ist ausgerichtet auf die Gemeinschaft. Es gibt immer so in Christenkreisen so eine Lehre, die finde ich fatal. Zuerst ich, zuerst meine Familie, zuerst mein Beruf, dann mein Umfeld, dann was weiß ich. Das scheint seelsorgerlich irgendwie so manchmal nahe zu liegen. Du musst mehr nach dir gucken und so weiter. Biblisch ist aber eher so, guck nach dir und hab die Sicht auf den anderen. Guck nach dir und seh die Gemeinschaft. Denn daraufhin schaffe ich, ich will mein Reich bringen. Ich will nicht, dass ihr, jeder von euch, eine goldene Zukunft habt. Ich will euch alle in meinem Reich sehen. Und da sind goldene Straßen. Und da ist Versöhnung als goldene Straße. Aber diese Ausrichtung, dass wir den anderen sehen, die Gemeinschaft sehen, auf die Gemeinschaft ausgerichtet sind. Das steckt in dem, wir sind doch verwandt. Lasst uns nicht auf mich blicken, ob ich den größten Brunnen habe oder wie ich zu meinem komme, sondern im Gegenteil, ich möchte, dass wir in Gemeinschaft miteinander das lösen. Lot, so sagt Abraham. Wow, der ist gewachsen. Der sieht nicht nur sich, das ist diese Großzügigkeit und die Weitsicht der Gemeinschaft, dessen, was Gott will, nämlich sein Reich bauen. Das ist das Zweite. Und dann gehört natürlich noch eins rein, habe ich hier, in dieser Weitsicht steckt drin, diese Hoffnung, dass die Letzten die Ersten werden. Wir sehen jetzt in dieser Welt oft die Bösewichte und denken manchmal, warum ist der immer noch so? Und Gott sieht aber schon weiter. Und auch für unsere Mitmenschen wirklich weitsichtig und weitherzig zu sein und immer wieder zu segnen und zu beten, dass Gott auch Umkehr schenkt für ihn und für jene. Zweitens. Und die dritte Persönlichkeit, das, wo er gewachsen ist in seiner Persönlichkeit, der Abraham, ist, dann sagt er, nachdem er das gesagt hat, lasst uns den Streit angehen und wir sind doch verwandt, dann sagt er das Dritte, wähle du Lot. Wähle du Lot. Also nicht, jetzt Lot, guck her, das wäre für dich ein ganz schönes Stickle und das nehme ich mir, ich bin der Ältere, ich habe das verdient und ja, das Gespräch kennen wir ja gerade, haben wir ja gerade gehört, leider traurigerweise, du musst dich mit dem abgeben. Nein, wähle du, Lot. Da ist was gewachsen an Großzügigkeit. Wähle du, Lot. Wenn wir das in unserem Herzen öfters hätten, dass wir einfach großzügig für den anderen sagen, wähle du, ich möchte, dass dir es gut geht. Den anderen segnen, dass es ihm gut geht, dass er wächst. Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit. Und da drin steckt natürlich auch wieder gleichzeitig die Weitsichtigkeit. Nämlich jetzt hat nämlich der Abraham die Schublade hinter aufgemacht. Ich segne dich und du sollst reichlich Nachkommen haben und ich schenke dir ein Land, das in dem Milch und Honig fließt. Das ist wieder aufgegangen dahinter. Er hat Vertrauen wieder geschöpft. In dem Herz ist wieder Vertrauen gewachsen, dass Gott es gut mit ihm meint. Und dass auch er ein Land kriegt, in dem es blüht und genug ist für seine Herden. Großzügigkeit und Weitsichtigkeit sind Zwilling bei ihm geworden. Die gehören bei ihm zusammen. Er merkt, ich kann den Lot wählen lassen, weil Gott mir zugesprochen hat, dass es gut mit mir meint. Das ganze Land, das du siehst, heißt dann nachher, nachdem die Beute den Streit beigelegt haben, kommt dann die Passage im 13. Kapitel im 1. Mosebuch. Da heißt dann, und Gott sprach zu Abraham, das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich werde sie so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Da hat Gott ihm das nochmal ins Herz reingelegt, was er mit ihm vorhat. Und der Lot, der hat gesehen, da unten im Jordantal ist schön grün und saftig, da springe ich runter. Er hat nicht gesehen, dass es da einige Städte schon gibt. Und Städte sind ja schon seit jeher der Ort, wo viel Kultur geschieht, aber auch, wo das Böse vom Menschen kultiviert wird. Und das hat er hautnah dann später erlebt. Aber da war Abraham auch so großzügig, dass er ihm beigestanden ist später. Das ist dann die spätere Geschichte. Aber das Erste ist, Abraham hat dann welches Teil gekriegt? Jetzt stellt euch mal Israel vor, ihr wart ja alle schon dort. Das Steinigere, nämlich das jüdische Bergland. Das jüdische Bergland lag vor ihm, dann der Jordantal und dann das jüdische Bergland. Da braucht es was? Da braucht es Brunnen und vor allem, damit im Brunnen Wasser ist, da braucht es den Winterregen und den Spätregen, reichlich. Auf den wartet Israel gerade auch, der noch zu wenig ist. Und in diesem Vertrauen, das ist Vertrauen, das da gewachsen ist im Abraham oder das am Wachsen ist, ist er losgezogen auf dieses Bergland, dass Gott dort Regen gibt und dass er Segen gibt und dass er dort auch Zukunft hat. Reife Persönlichkeit, die Hoffnung macht, nämlich nicht aus der Angst heraus mich zurückziehe vor Streit und Konflikt, nicht auf mich zurückwerfen lasse, zweitens, sondern die Gemeinschaft und das, was Gott mit uns, mit dieser Welt vorhat, im Blick zu behalten und drittens, diese Großzügigkeit und Weitsichtigkeit, die sich festmacht in dem reichen Gott. Herr, gib uns diesen Geist, der uns wachsen lässt und handeln lässt als reife Persönlichkeiten. Gib uns diesen Geist, den du in Abraham wirken hast lassen, wo er gewachsen ist, nicht weil er so groß war, sondern weil du an ihm dieses Wunder vollbracht hast und ihn zu einem großzügigen und weitsichtigen Menschen gemacht hast. Gib uns diesen Geist neu heute Morgen, diese Woche, wo immer wir sind, und gib uns ein offenes Auge, ein offenes Herz, wo du in unserem Alltag mit uns das üben willst, wo du uns da reinführen willst. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Amen.